Public Health ist ein Fachbereich, der in Österreich einerseits sehr, sehr lange Tradition hat, andererseits doch über viele Jahrzehnte ein bisschen im Schatten verschiedenster klinischer Fächer gestanden sind. Nicht zuletzt jetzt durch die tragischen Ereignisse im Rahmen der Pandemie, die also uns gesellschaftlich doch einigermaßen durchgebeutelt haben, ist auch, glaube ich, in Österreich jedem klar geworden, wie wichtig das Thema Public Health ist. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass wir vom Billroth-Haus eingeladen wurden, heute hier eine Veranstaltung zu organisieren. Und ich kann Ihnen hier ein ganz hochkarätiges Panel bieten an den Top von den Top-Fachleuten im Thema Public Health in Österreich, die Ihnen einen kurzen Überblick geben werden, was hier so die wesentlichsten Eckpunkte sind aus fachlicher Sicht, wo die wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen und auch, wie die Arbeit in der Praxis de facto ausschaut und auch natürlich den legislativen Rahmen, in dem das Ganze eingebettet ist. Eine ganz besondere Freude ist es, dass ich als erste Referentin die Leiterin des Zentrums für Public Health begrüßen darf, die Frau Professor Rieder. Sie ist auch gleichzeitig Vizerektorin für Lehre. Sie ist ebenfalls schon Jahrzehnte im Geschäft, hat einen unglaublichen Erfahrungshorizont, auch eine ganz ausgesprochen großartige wissenschaftliche Expertise. Und sie wird uns einmal erzählen und auch Ihnen, was hier im Bereich Public Health in Wissenschaft, Lehre und Ausbildung in Österreich läuft. Bitte, liebe Anita.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schwarz. Lieber Bernhard, du hast es richtig gesagt, jahrzehntelang, indem ich vor nicht allzu langer Zeit meinen Geburtstag jetzt gerundet habe, kann ich wirklich auf mehrere Jahrzehnte zurückblicken. Und wir sind ja auch, und das darf ich sagen, auch jahrzehntelang bereits Kollegen in dem Fach. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass eigentlich der des Faches Public Health, und früher hat es Sozialmedizin im Prinzip geheißen, und erst langsam ist das ja gewachsen in den Public Health Bereich, Herr Professor Kunze auch da ist, und ich darf auch die frühere Stadträtin für Gesundheit, die Frau Professor Bittermann, sehr herzlich begrüßen. Ich hatte die große Freude und Ehre, vor fast 20 Jahren, glaube ich, ein schönes Projekt gemeinsam mit der Stadt Wien hier gestalten zu dürfen im Bereich der Prävention, wo Sie damals die zuständige Stadträtin waren und wir viele gemeinsame Auftritte auch hatten. Also Public Health ist ein sehr weites Feld. Ich darf seit 2012 das Zentrum für Public Health leiten. Natürlich, leiten heißt immer, dass man viel Verantwortung hat, aber leiten geht eigentlich nur im Team, und es sind auch einige Kolleginnen und Kollegen auch hier. Wir sind mittlerweile gewachsen, und es wäre innerhalb von 15 Minuten eigentlich gar nicht möglich, die Forschung des Zentrums für Public Health darzustellen, weil wir so ein breites Forschungsspektrum haben, und ich habe versucht, einfach die Entwicklung von Public Health ein bisschen in den letzten 10 Jahren zu demonstrieren, wo wir uns hinbewegt haben, auch nämlich, dass wir forschungsmäßig auch innerhalb der Universität einen sehr guten Stand mittlerweile haben und auch sehr vergleichbar geworden sind mit großen Institutionen, Einrichtungen, Kliniken. Und auch die Zusammenarbeit natürlich nicht nur innerhalb der Universität uns ganz besonders wichtig ist, und darauf möchte ich noch eingehen. Und ich freue mich auch sehr, dass sozusagen hier die Kolleginnen und auch die Landessanitätsdirektorin ja auch hier ist. Und da spreche ich ganz besonders die Pandemie an, wie sehr wir hier zusammengearbeitet haben, und mit meinem herzlichen Dank. Wir hätten manches nicht so gut über die Bühne gebracht, wenn wir nicht so eine enge Kooperation gehabt hätten. Vielen Dank. Und ich muss auch natürlich sagen, dass ich als Vizerektorin Lehre mich nicht eigentlich immer in eine Leiterin des Zentrums für Public Health spalten kann und in eine Vizerektorin. Also irgendwie lebt immer beides in mir klarerweise, und so möchte ich es auch anlegen. Es ist für uns, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier die Ausbildung ganz besonders betonen, und eigentlich ist das so mehr auch der Schwerpunkt dann meines weiteren Vortrages. Klarerweise muss ich hier jetzt als Vizerektorin einschreiten und ganz kurz zeigen, wie groß die Universität ist. Für all diejenigen, die jetzt nicht unmittelbar mit der Universität gleich zu tun haben. Das heißt, wir sind eine riesige Forschung- und Lehreinrichtung. Und ich glaube, das, was sehr wichtig ist, vor allem auch für die Ausbildung, dass wir eine der größten medizinischen Universitäten auch Europas sind und die größte Studierendenanzahl haben mit circa 8000 Studierenden und auch das AKH einfach eines der größten oder das größte Krankenhaus Europas ist. Und wir 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur auch an der Medizinuni haben. Und das ist natürlich auch dann die Rektoratsseite, dass wir hier unheimlich viel Potenzial haben, aber natürlich auch sehr viel Verantwortung. Wir leben nach dem Triple Track, dann kann man darüber denken, was man will. Das ist sehr fordernd, Forschung, Lehre, Patientenversorgung. Im Public Health Bereich haben wir nicht so die unmittelbare Patientenversorgung. Hier ist es natürlich sehr wichtig, dass wir hier unsere Expertise einbringen, dass das, was wir erforschen und lernen, dass auch die Gesellschaft wirklich einen Nutzen davon hat. Und das ist im Prinzip unser Patient, unsere Patientin, das ist im Prinzip die Bevölkerung, die Gesellschaft. Und hier hat man eben auch eine sehr große Verantwortung. Wir haben ein großes Studienangebot und für dieses Studienangebot bin ich eben dann in meiner anderen Funktion verantwortlich und zuständig, aber das spielt natürlich auch alles sehr stark in den Public Health Bereich hinein. Hier nur ganz kurz unser Organigramm und da habe ich den Pfeil dorthin gebeamt, wo eben das Zentrum für Public Health ist. Das heißt, wir haben hier medizinisch-theoretische Institutionen an der Medizinuni und da gehört eben auch das Zentrum für Public Health dazu. Dann komme ich schon zu Public Health und dieses Slide, wenn Studierende unter Ihnen sind oder auch jemand, der ab und zu schon Vorträge von mir gehört hat, um dieses Slide kommen die wenigsten dann herum, weil ich denke, es ist immer gut, dass wir im Blick haben, wozu tun wir das letztendlich. Und es lässt sich halt auf Englisch besser darstellen, wenn man sagt, die 5 Ds zu verhindern, zu minimieren, das Risiko zu reduzieren. Das heißt, es geht um Morbidität, es geht um Mortalität, es geht um Behinderung, chronische Beeinträchtigungen und es geht um die sozialen Umstände und Verhältnisse. Das ist eigentlich unsere generelle Zielsetzung in allem, was wir tun. Und egal welches Forschungsprojekt wir haben, egal welche Lehraufträge und Lehrauftrag wir haben oder eben auch Projekte im gesellschaftlichen Bereich, wir müssen uns immer vor Augen halten, Public Health bedeutet, wir wollen etwas verhindern und auch natürlich die Verschlechterung eines Zustandes verhindern oder einen Zustand, Verhältnisse wieder dorthin zurückbringen, wo Menschen einfach gesünder leben können. Ja, es gibt so viele Cartoons über Public Health. Was machen Klinikerinnen und Kliniker und was macht eigentlich ein Public Health Arzt, eine Public Health Ärztin? Also wir sind sichtlich dafür da, dass wir ein bisschen das größere Picture sehen, aber wenn man dann tatsächlich individuell betreut werden muss, dann ist ganz klar, dann sind die Klinikerinnen und Kliniker dran. Wir sind eher so in einem sehr komplexen Umfeld, in dem wir arbeiten. Es ist auch nicht alles so vorhersehbar und das hat uns die Pandemie wirklich schön gezeigt, dass man von uns eine Evidenz einfach erwartet hat, 3 Tage nach Pandemiebeginn für jede einzelne Maßnahme. Aber es überholen einen die Ereignisse im Public Health Bereich. Es überholen einen einfach auch Ereignisse, wo noch nicht die Evidenz bringen kann und trotzdem hat man die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Man darf aber die Begleitforschung nicht übersehen. Auch das zeige ich immer, was ist die Mission? Und die Mission ist im Prinzip Collective Action for Sustained Population-Wide Health Improvement. Das heißt, es geht zum einen um die kollektive, gemeinsame Zusammenarbeit, um bessere Verhältnisse zu schaffen, damit man Gesundheit verbessern kann und auch natürlich das gesellschaftliche Interesse hier auch zu erfüllen. Natürlich müssen wir uns dann die Fragen stellen, Und die stellen wir uns tagtäglich. Und wenn wir die Zeitungen und News und Headlines sehen, was sind eigentlich gesellschaftliche Interessen? Wie gespalten ist vielleicht auch Gesellschaft? Wie viele verschiedene Gesellschaften sind in einer Gesellschaft und welche Interessen sind vorhanden? Aber wenn man nach dem Public Health-Gedanken geht, ist es klar, dass wir uns überlegen müssen, was sind unsere Ziele und was sind die Society's Interest? Für uns ist es in der Community klar, was sozusagen diese Interessen sind. Das ist, Gesundheit zu verbessern und gesunde Lebensbedingungen zu schaffen. Und was sind unsere Strategien? Die Strategien gehen nur mit Collective Action. Das heißt, einer alleine, und das hat auch die Pandemie gezeigt, einer alleine ist hier auf verlorenen Posten im Public Health-Bereich. Das heißt, individuell in der klinischen Medizin kann ich sehr wohl in der Arzt-Patienten- und Ärztin-Patienten-Beziehung alleine agieren, weil da habe ich eine andere Aufgabe. Da muss ich natürlich mit meinem Können, mit meinem Wissen agieren, aber im Public-Health-Bereich alleine zu agieren, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, und damit komme ich zu unserem Zentrum. Das war die ursprüngliche Aufgabe, das Zentrum für Public-Health etwas vorzustellen. Das ist unsere neue Webseite, die ist noch nicht online, bitte. Wenn Sie diesen Link anklicken, dann werden Sie sich wundern, dass Sie ein ganz anderes Bild sehen. Aber ich habe gerade von unserer Öffentlichkeitsarbeit noch die neuen Sujets bekommen. So, wir haben so einen Relaunch, wie man ja das von Zeit zu Zeit macht. Und dieser Relaunch zeigt dann ein ganz anderes Bild, aber die Webseite, also der Link funktioniert und da können Sie sich auch auf dieser Webseite durchklicken, wer in diesem Zentrum arbeitet, welche Forschungsbereiche es gibt, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind. Dieses Gebäude kennen Sie, das ist das sogenannte alte Hygienegebäude, das auch eine Geschichte hat, die auch erzählt werden muss, aber das haben wir in einer letzten Veranstaltung auch etwas tun können. Aber ich glaube, wir werden auch dieses Kapitel noch einmal aufschlagen. Heute ist dieses Gebäude, das alte Hygienegebäude, das Haus mit drei Zentren, letztendlich die Virologie, dann die Immunologie und Pathophysiologie und das Zentrum für Public Health. Und wir haben in unserem Zentrum 6 Abteilungen. Ich habe auch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter dazu geschrieben. Wir haben seit November eine neue Professur, die gemeinsam mit der Uni Wien eingerichtet wurde, Public Health Nutrition. Ein Kollege, der mit einer hohen Expertise, wissenschaftlichen Expertise aus Heidelberg gekommen ist und jetzt auch noch in Belfast einen Lehrauftrag hat, aber bereits mit großen Projekten gekommen ist. Und wir haben derzeit mit Datum heute eine Stiftungsprofessur für Pflegewissenschaften ausgeschrieben mit dem besonderen Schwerpunkt Versorgungsforschung und natürlich den Pflegebedarf auch hier speziell auch zu beforschen, aber nicht nur jetzt im theoretischen Sinne, sondern tatsächlich auch praktische Umsetzung. Das ist unsere Zielsetzung und auch das wird im Zentrum zugeordnet sein, vor allem im Bereich Primary Care Medicine. Und das hat die Katrin Hoffmann übernommen. Manche werden Sie sicherlich kennen. Und die wird ihren Dienst als Professorin am 1. Februar antreten. Also wir sind stark gewachsen, wir haben ein sehr breites Forschungsspektrum und wir sind ein enorm interdisziplinäres Forschungsteam. Ich glaube, ich habe nicht alle Disziplinen aufgezählt, aber alle, die ich soweit auch kenne, von den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, also von der Medizin. Wir sind verschiedenste Fachrichtungen bis hin zur Toxikologie. Wir haben ein kleines Toxikologielabor, wo es auch um Nanopartikel geht, also sehr spannende Forschung. Wir haben einen enormen hohen Drittmittelanteil. Also wir haben in den letzten Jahren, ich würde fast sagen, der Erfolg überrennt uns, ja, und die wird manchmal zum Fluch, weil ich als Zentrumsleiterin dann dafür sorgen muss, dass genügend Räume und Arbeitsplätze vorhanden sind. Das wird immer schwieriger. Dieses Haus, das zwar sehr riesig ausschaut, ist aber irgendwie scheinbar geschrumpft, ja, aufgrund dessen, dass wir so viele Doktorandinnen und Doktoranden haben, die wir anstellen, aufgrund dessen, dass wir so viel Grant Money haben, weil wir sichtlich in sehr spannenden Forschungsbereichen unterwegs sind, die auch internationale Forschungsgrants anzieht. Und wir sind sehr bemüht, auch die dritte Mission der Universität sehr ernst zu nehmen, nämlich auch das, was geforscht wird, was gelehrt wird, dass auch hier die Gesellschaft einen Nutzen hat. Wir organisieren seit 15 Jahren in unserer Abteilung die Kinderuniversität an der Medizinischen Universität und das ist immer auch eine sehr, sehr fröhliche und sehr auch natürlich motivierende Veranstaltung, die im Juli stattfindet und sonst sind wir sehr viel in der Umweltmedizin unterwegs, in der Diversity-Forschung und natürlich richten wir uns auch nach den Sustainable Development Goals der UN aus und wir haben das ja auch in unserer Leistungsvereinbarung. Im Pandemie-Management, da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen, es waren viele von uns sehr involviert bisher, es wird jetzt schon langsam etwas weniger und manches wird zurückgefahren, auch sozusagen, was hier an Expertenerfordernis ist und auch Forderung und Anforderung ist. Und wir sehen das auch natürlich im studentischen Bereich. Ich habe hier einen Krisenstab seit 3 Jahren, wo wir in einer großen Runde und dankenswerterweise eben auch immer mit den Landessanitätsdirektionen und mit den Verantwortlichen hier uns auch austauschen, dass wir hier sehr viel gemacht haben und es auch geschafft haben, dass wir die Kohorten der nächsten Ärztinnen und Ärzte pünktlichst zum Studienabschluss auch sozusagen in das Gesundheitswesen entlassen konnten, weil eben wir es sehr gut geschafft haben, durch diese Pandemie zu kommen. Die Studierenden waren enorm engagiert und enorm diszipliniert, genauso wie die Lehrenden. Anders wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ja, und hier ein paar Zahlen, wie wir uns seit 10 Jahren entwickelt haben. Wir sind jetzt seit 2012 auch am Standort Kinderspitalgasse und ich habe mir heute aus der Personalabteilung die neuesten Zahlen noch geholt. Wir sind jetzt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was, glaube ich, wichtig ist, ein Drittel von uns circa wird durch Drittmittel finanziert. Das heißt, wir haben so viel Geld eingeworben durch Forschungsgelder, dass wir fast ein Drittel unserer Mitarbeiter über mehrere Jahre auch finanzieren können mit einer Anstellung, sodass sie auch ihre Doktoratsstudien fertig machen können. Und ich denke, das ist ein schöner Erfolg. Es haben sehr viele eine Karrierevereinbarung schließen können mit der Universität, weil sie so einen guten CV haben und sehr viel auch bereits forschen konnten und somit auch eine langfristige Karriere bis zur Professur an der Universität anstreben können. Es gibt jedes Jahr, und darauf wartet immer dann die ganze Universität, das Ranking. Ich habe jetzt nur das Zentrum für Public Health den Seeschlitz übergelassen und die anderen verdeckt sozusagen. Wir werden jedes Jahr, werden wir im Vergleich zu allen Instituten, Departments, Kliniken verglichen, wie wir performt haben. Da geht es um Forschung, um Lehre, da geht es um eingeworbene Drittmittel, um competitive Grants. Und wir haben uns von damals, 2012 oder so, von einem Platz 25 oder noch etwas schlechter, haben wir uns ganz nach vorne ins mehr als erste beste Drittel vorgearbeitet und wir haben sogar den 6. höchsten Pro-Kopf-Forschungsoutput an dieser Universität. Es sind 46 Kliniken und Institutionen. Und wenn man die Lehre anschaut, so sind wir auch ganz vorn dabei. Und wenn man es umrechnet, haben wir fast 6.000 Stunden in einem Studienjahr gelehrt. Und das sind sozusagen nur die Kolleginnen und Kollegen am Zentrum. Wenn ich einen Bogen spannen soll, was alles geforscht wird, habe ich PubMed bemüht und habe einfach eingegeben Center for Public Health and Medical University Vienna in der Hoffnung, dass das dann auch rauskommt. Ich habe das stichprobenmäßig wirklich dann die Papers gecheckt, ob das auch tatsächlich so ist, dass jemand von uns dabei war und das ist so. Und Sie haben hier dann diese Statistik auf der Seite, das heißt über 100 in Peer-Reviewed-Journalen, hochrangigen Journalen auch Arbeiten sind erschienen in der Zeit und das sind nur so ein minimaler Ausschnitt sozusagen von dem, was geforscht wird, also von der Umweltforschung, umweltmedizinischen Forschung bis auch zur genetischen Epidemiologie bis hin natürlich zu Covid, zur epidemiologischen Forschung, bis zu auch zur Kommunikationsforschung und ganz stark auch der Suizidpräventionsbereich, der ja auch sehr häufig in den Medien ist. Und ich möchte jetzt zum zweiten Teil übergehen. Welche Notwendigkeiten sehen wir? Capacity Building ist etwas, was im Public Health Bereich ganz wichtig ist, und wir haben hier an der MedUni mit unserem Zentrum 4 Möglichkeiten. Das heißt, wir haben die Facharztausbildung, da sind wir auch in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, mit der Ärztekammer. Und diese Facharztausbildung bedeutet, wir sind die einzige Ausbildungsstätte in Österreich. Wir haben 3 Stellen, Facharztstellen, Ausbildungsstellen, wovon 2 besetzt sind. Und damit wir auch ausbilden können, brauchen wir eine gewisse Zahl an Fachärzten. Das ist sozusagen wieder eine zusätzliche Diskussion. Aber die Pandemie hat, glaube ich, ganz stark gezeigt, dass es auch medizinisch ausgebildete und aus dem Bereich der Medizin stammende Public Health Leute braucht, die auch wirklich eine Expertise haben, die sie hier einbringen können. Hier sehen Sie sozusagen das entsprechende Dokument und die Ausbildungsliste, Fachärzteliste der Ärztekammer. Wir haben eigentlich keine Not, Personen zu finden, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die so eine Facharztausbildung machen wollen. Die dauert genauso 6 Jahre, hat bestimmte Voraussetzungen natürlich und genauso ein Rasterzeugnis. Aber wir haben immer sehr viele Bewerbungen, wenn wir dann einmal in der glücklichen Lage sind, wieder eine Stelle auszuschreiben. Und Sie sehen, was es alles braucht, natürlich spezielle Kenntnisse. Das hat sehr viel natürlich mit dem öffentlichen Gesundheitssystem und auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu tun. Und es geht stark um Prävention, aber natürlich steht hier auch mittendrin auch Pandemiebewältigung, Pandemiestrategie. Das ist eigentlich auch eine Kernaufgabe für einen Facharzt für Public Health. Das zweite ist, dass wir Studierende haben, die wir natürlich auch interessieren wollen für den Bereich Public Health. Und es ist so, dass wir ja von Beginn an des Studiums bereits im ersten Studienjahr die Studierenden mit Public Health konfrontieren können, mit Prävention. Und dann bis ins 6. Studienjahr, wo das klinisch-praktische Jahr ist, haben wir die Möglichkeit, dass man 2 Monate bei uns am Zentrum einen Teil des klinisch-praktischen Jahres auch leistet. Und wir haben derzeit einen Facharzt in Ausbildung. Er ist unter uns, aber natürlich aus Datenschutzgründen kann ich ihn nicht nennen, der auch bei uns im KPJ war und dann eine Ausbildung als Allgemeinmediziner gemacht hat und dann später zurückgekommen ist und sich beworben hat um eine Ausbildungsstelle. Also es ist tatsächlich ein Recruitment. Und auf der Pathologie hat man mir gesagt, seitdem man auf der Pathologie auch ein KPJ machen kann, gibt es wieder viel mehr Interesse für Fachärzte in der Ausbildung für Pathologie. Und so schaut das eben aus, 8 Wochen, und wir haben einen entsprechenden Ausbildungsplan. Was neu ist, ist ganz spannend. Wir haben mit Niederösterreich, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst eine Kooperation, die mit unserem Ausbildungsplan, der adaptiert ist, mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die Möglichkeit, dass unsere Studierenden auch 2 Monate im öffentlichen Gesundheitsdienst einen Teil des KPJ ableisten können. Wir wissen alle, dass wir hier einen dringenden Bedarf haben für Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesen Bereich dann auch hineinbegeben wollen und auch in diesem Bereich ihre Ausbildung machen und dann im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten. Das dritte ist, wir haben ein Doktoratsprogramm, Public Health. Das ist schon seit längerer Zeit, und Judith Simon, unsere Professorin für Gesundheitsökonomie, ist dafür die Koordinatorin. Die hat das auf ganz tolle Beine gestellt, hat hier sehr viel Neues hereingebracht, und das ist mittlerweile das größte Doktoratsprogramm an der MedUni als thematisches Programm. Und es schaut zwar aus, dass nur 10 absolviert haben, aber Sie müssen sich vorstellen, das dauert Minimum ist 3 Jahre, aber 4 Jahre ist man sicherlich in einem Doktoratsstudium. Aber die sind alle bei uns angestellt und sind alle sozusagen auf Grantmittel auch entsprechend natürlich mit einem Salary versehen. Wir haben 50 Supervisor, was wirklich toll ist, die auch betreuen können, weil davon hängt es auch ab. Und wir haben 80 bis 90 Studierende in diesem Programm. Und der letzte Punkt, Capacity Building, heißt natürlich, ich muss nicht immer eine universitäre Karriere machen, sondern es geht auch um die Weiterbildung. Und wir haben schon einige Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, im Gesundheitsministerium, die bei uns auch einen Master of Public Health machen konnten und das über viele Jahre, das geht seit 2005. Ich darf seit 2005 auch die wissenschaftliche Leiterin gemeinsam mit Professor Bachel sein. Und hier sehen Sie noch ganz kurz, wie das aufgebaut ist, aber wir haben alleine seit 2014/15 bis zum letzten Studienjahr 158 Studierende, die praktisch mit einem Master of Public Health in den verschiedensten Institutionen arbeiten. Und auch das ist ganz wichtig, die Zahl derer, die eine spezifische Ausbildung haben, zu vergrößern. Und, Entschuldigung, das war jetzt doppelt. Wichtig ist uns die internationale Vernetzung und auch der Kollege Grabowatz, den darf ich hier nennen, hat die Facharztprüfung schon hinter sich für Public Health. Er ist auch einer der Proponenten, dass sich nämlich die jungen Ärztinnen und Ärzte im Public Health Ärzte zusammengeschlossen haben europaweit und er hat hier auch ein großes Netzwerk, wo er sehr aktiv ist. Es hat auch bei uns eine entsprechende Konferenz stattgefunden und wir sind hier sehr interessiert, dass wir hier uns nicht sozusagen isolieren, sondern dass wir wirklich auch den internationalen Raum hier nutzen und hier die Vernetzung auch nutzen und eine Pandemie ist ja auch nicht national, sondern die ist ja auch international. Und wir haben seit einiger Zeit nun auch endlich den Full-Member-Status der Association of Schools of Public Health in the European Region. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil es hier sehr viel auch an Fortbildung gibt und sehr viel auch sozusagen an Leitlinien, Empfehlungen und diese Gesellschaft auch wichtig ist für Akkreditierung von Fortbildung und auch von Lehrgängen. National ist uns das sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch Kooperationen haben, dass wir zusammenarbeiten, dass wir unsere Expertisen einbringen können, aber sehr dankbar sind für die Expertisen aus den anderen Gesundheitsbereichen, die Vernetzung mit den Stakeholdern, Gesundheitsbehörden und allen Public Health Institutionen, die ja heute noch hier die Möglichkeit haben, ihre Institutionen vorzustellen. Und wir haben seit wenigen Jahren eine österreichische Fachgesellschaft für Public Health und öffentlicher Gesundheitsdienst. Und der Bernhard Schwarz und auch ich haben hier eine entsprechende Funktion. Und das ist praktisch die wissenschaftliche Gesellschaft für die Fachärzte für Public Health. Damit möchte ich schließen. Ich glaube, wir haben nie stärker wahrgenommen, was Virchow damals gesagt hat, nämlich in den letzten Jahren, Medizin ist eine soziale Wissenschaft und Politik ist Medizin im Großen. Vielen Dank. Applaus